Dieser Podcast wird präsentiert von Chancen MV und dem Land zum Leben Mecklenburg-Vorpommern. MV tut gut. Unterstützt mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Moin, moin da draußen. Herzlich willkommen zur vierten Episode von Lokalhelden MV. Mit einem von drei Lokalhelden aus einem Unternehmen und zwar von Deeper Technology, denn mir gegenüber sitzt live, ich kann es kaum glauben, Jakob nämlich, und wir sind nicht techie-mäßig virtuell zusammengeschaltet, wir sitzen uns hier gegenüber und haben einen Schluck Wasser und freuen uns, dass wir heute noch eine Runde schnacken können. Lass uns mal reinstarten. Deeper Technology, ich glaube, also ich höre euch links und rechts und überall, aber ich bin ja auch in der Szene ein bisschen tiefer drin, aber vielleicht noch nicht jeder in MV, deswegen erzähl mal kurz in 2 bis 20 Sätzen, was sich hinter Deeper Technology und vor allem der Mission verbirgt.
Erstmal schön, dass du von uns gehört hast. Wir bauen den digitalen Zwilling für ganz Europa. Das heißt, wir haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Luft- und Satellitenbilder verstehen kann. Und damit kartografieren wir jetzt die Position von jedem Haus, jeder Solaranlage, jedem Wald, jeder Agrarfläche und ganz viele andere Dinge für ganz Europa. Und das verkaufen wir eben an zum Beispiel große Energiekonzerne, die versuchen, ihr Netzgebiet zu verstehen oder die versuchen zu verstehen, wo sind Potenzialflächen für Freiflächen Solar oder wo sind Dächer, die sich besonders lohnen. Umweltbehörden, wie hat sich der Wald verändert, wo gibt es Agrarflächen oder Katasterbehörden, die halt sagen, wir brauchen den aktuellen Gebäudebestand.
Klingt cool. Ihr seid ja, wie ich eben schon meinte, gleich drei auf einen Schlag. Was steckt denn hinter euch drei Gründern?
Ja, wir sind drei Gründer. Einmal mein Zwillingsbruder Johann Heller oder Dr. Johann Heller, muss ich sagen. Der hat Teilchenbeschleuniger gebaut in seinem Doktor. Also der ist ein echt cleverer Mathematiker im Grunde. Und dann haben wir den lieben Joshua Becker dazu, der war Offizier und ist zur See gefahren und der ist eine echte Führungspersönlichkeit. Und in meiner Doktorzeit ging es eher so um Daten, also haben wir so diese drei Bereiche, die wir abdecken, Daten, künstliche Intelligenz und Business. Und so kommen wir eben zusammen.
MV wird wahrscheinlich ja jetzt nicht direkt mit KI-Startups assoziiert, würde ich mal behaupten. Wie siehst du das? So KI und MV, passt das zusammen?
Ja, schwierig. Also ich würde es mal ein bisschen größer machen, wenn man jetzt Deep Tech und MV hört, dann sind das Dinge, die man so, diese psychologischen Assoziationen, das was man eher nicht sagen würde. Aber ich glaube, wir haben durch die Universität oder Universitäten sehr viele sehr hochqualifizierte Leute, die einfach das Land verlassen. Und jetzt ist die Frage eben, können wir die nicht lieber hier lassen, indem wir hier Deep Tech Arbeitgeber schaffen, wo die sich voll austoben können?
Und trotzdem, also stelle ich mir ja dann die Frage, also KI und dieses ganze Thema, wir können von mir aus trotzdem gerne bei Deep Tech einsteigen, ich bin da voll dabei. Ist ja aber nun mal Klassiker Silicon Valley, Shenzhen, von mir aus auch noch München und Berlin. Ihr seid jetzt so based in Rostock. Das ist natürlich so ein bisschen, warum denn eben hier und nicht an den anderen Standorten oder Cities? Was hält euch quasi hier?
Ja, das können wir ganz einfach beantworten. Also wir haben sehr lange in der Wissenschaft gearbeitet und du erreichst dann einfach einen, sag ich mal, Qualifikationsstatus, wo du eigentlich gehen musst. Also du musst dann eben nach Hamburg oder München, damit du wirklich mit den Besten der Besten arbeiten kannst. Und wir haben uns aber gedacht so, ey, unsere Kinder haben Kita-Plätze, lass uns doch einfach hierbleiben und lass uns einfach versuchen, hier einen Arbeitgeber zu bauen, wo man sich wirklich austoben kann, wo man wirklich an richtig der härtesten Nuss, die man finden kann, arbeiten kann.
Ist das denn quasi, weil du gerade gesagt hast, den Arbeitgeber bauen? Also gleich mal zwei Fragen miteinander verpackt. Das eine ist, was macht denn so für dich auch in dem Fall vielleicht, finde ich voll spannend, Arbeitgeber sein in MV? Was ist das für dich und warum? Also warum ist das vielleicht attraktiv in MV? Und auf der anderen Seite, warum, also ich meine, als wie du es selber gerade gesagt hast, sehr qualifizierte Menschen, könnte man sich ja zurücklehnen und sagen, geil, ich brauche mir im Job eigentlich nie einen Kopf machen, jetzt mal unabhängig von hier und da, und auch teilweise gibt es ja sicherlich auch solche Jobvarianten immer mehr, auch remote vielleicht. Warum sich den, ich sag jetzt mal, Stress antun und selber ein Unternehmen aufbauen, Leute einstellen, auch andere dadurch qualifizierte Menschen, sprich Talente, ja finden zu müssen, also selber auf einmal diesen Pain zu haben, fuck, jetzt muss ich irgendwie diese Leute selber ranholen, wo ich selber ja weiß, als Talent, da gibt es einen sehr umkämpften Markt um Leute wie dich und euer Team. Also warum tut ihr euch den Stress an, sag ich mal so?
Ja, das waren jetzt ganz viele Fragen. Ich würde von hinten anfangen. Ja, warum tut man sich das eigentlich an? Also, als ich so 10, 11 war, wusste ich alles über Magellan. Das hat mich unglaublich fasziniert. Der hat aus Portugal versucht, einfach die Welt zu umrunden. Und ja, warum macht man das so? Man macht das ja nicht, weil das irgendwie entspanntes Leben ist oder so, sondern eben, weil man diese Herausforderung mag. Und das ist etwas, was meine Eltern mir zum Beispiel, die beide Wissenschaftler gewesen sind, mitgegeben haben. Und auch meinen Co-Gründern quasi, diese unbedingte Neugier. So, lass uns mal einfach noch einen Schritt weitergehen. Lass uns mal rausfinden, was möglich ist. Ja, so hoch ausgebildet, dass würde ich jetzt für fast alle oder eigentlich für alle unsere Mitarbeiter so auch mit einnehmen. Die sind so gut ausgebildet, die suchen sich den Job selber aus. Aber keiner von denen macht das irgendwie, weil es entspannt ist. Also die haben alle diese ähnliche Motivation, so ey, lass uns mal etwas machen, was noch keiner gemacht hat. Ich strapazieren mir gerne so diesen Vergleich. Das, was wir gemacht haben, als wir das erste Mal dem Professor für Geodäsie erzählt haben, dass wir das machen wollen, da hat er uns ein bisschen doof angeguckt. Er hat gedacht, wir sind Spinner, weil das eben sehr ambitioniert war. Also das ist sowas wie, das hat jeder in der Geoszene schon mal gehört, lass uns mal KI und Geodaten zusammenpacken. Geschafft hat es aber noch keiner. Und damit haben wir aber auch unsere Mitarbeiter rekrutiert quasi, zu sagen, ey, das hier ist der Flug zum Mond, das passiert nur einmal, willst du ein Bauteil dazu bauen? Und das ist eben auch unser Recruiting-Scheme, so wählen wir die Leute aus, sind die selbst motiviert, wollen die so eine Nuss mal knacken. Und es war ja auch oder ist von Erfolg gekrönt, deswegen schön.
Das sind natürlich, glaube ich, sehr, also klingt für mich sehr, sag mal, inhaltsorientiert und dass man, glaube ich, schnell Leute begeistern kann oder packen kann mit, ey, ne, wir fliegen zum Mond, kann ich verstehen. Am Ende des Tages klingt sowas in einem Recruiting-Prozess natürlich alles sehr cool, aber wie man so sagt, am Ende kackt die Ente. Es kommt ja darauf an, wie der Tag, der Alltag aussieht, wie ist es der Lifestyle, sag ich mal, Work-Life-Balance etc. bei euch. Also wie kriegt ihr es nicht nur hin, die Leute ranzuholen, sondern ja auch zu halten? Weil ich glaube, das Thema Employer Branding und guter Arbeitgeber sein, egal ob in MV Berlin, Silicon Valley und Co., wird ja an vielen Komponenten festgemacht. Wie geht ihr dieses New Work oder Talente halten Thema an als Arbeitgeber?
Ja, gute Frage. Also, um diesen Prozess mal so durchzubeschreiben, du recruitest diese super selbstmotivierten, super cleveren Leute. Was machst du jetzt mit denen? Du kannst die nicht in so Standard-Corporate-Strukturen arbeiten lassen. Du musst denen alternative Strukturen geben, flache Hierarchien, größtmögliche Autonomität auch. Du musst denen die Möglichkeit geben, Verantwortung auch für ihr Bauteil zu übernehmen. Und was du jetzt als New Work bezeichnest, das gilt natürlich auch irgendwie für nicht nur für Ingenieure, sondern das gilt auch für, aus meiner Sicht, für jede Handwerksbude, für jedes Ingenieursbüro, auch jedes Coworking, jeder Coworking Space. Ich brauche spezielle Leute. Wie kann ich meine Arbeitsweise so anpassen, dass diese Leute sich bei mir wohlfühlen und dass die einen größtmöglichen Output natürlich auch haben? Also das sind die beiden Faktoren. Es geht, oder die Zeit, in der es darum geht, Output zu maximieren, die ist aus meiner Sicht vorbei, weil die Leute dann gar nicht mehr zu dir kommen. Und das kriegst du auch gar nicht über so harte Kriterien. Die Leute müssen zufrieden sein, die müssen möglichst viel, oder die Arbeitsweise muss ihnen angepasst sein. Dann haben die einen guten Output und sind zufrieden und bleiben auch.
Habt ihr da konkrete Tools, mit denen, also dass ihr sagt, okay, wir machen, was weiß ich, es gibt ja Unternehmen, die sagen, wir machen im Winter mal einen Monat Pause oder wir, für viele ist es diese Homeoffice-Komponente oder work where you are, also arbeite einfach, wo du gerade bist oder sein willst, von Rodos bis keine Ahnung wo. Gibt es für euch, oder sagt ihr, da reihen wir uns eigentlich in dem, was man vermeintlich als klassisch heutzutage sehen mag, ein, der Obstkorb und Co. Oder gibt es vielleicht etwas, wo ihr sagt, das machen wir, was vielleicht noch nicht wirklich jeder so macht, wo man vielleicht mal das als Tipp auch an andere Arbeitgeber weitergeben kann, zu sagen, das hier könnte wirklich eine Haltekomponente sein für gute Leute.
Also so diese One-Million-Dollar-Idee, wo jetzt alle Arbeitnehmer bei dir bleiben und sich total wohlfühlen, die habe ich natürlich nicht. Ich glaube aber daran, meistens sind die Methoden ja schon da. Man muss die eben nur konsequent umsetzen. Und ich glaube, das Höchste oder die beiden Sachen, die ich für am wichtigsten achte, ist einerseits Vertrauen. Also ich würde die Leute nicht einstellen, wenn ich denen nicht vertraue. Jeder unserer Mitarbeiter genießt unser vollstes Vertrauen. Und das Zweite ist, nicht alle wollen so diese komplette Ownership über ihre Aufgabe. Die wollen manchmal auch Leadership. Also die wollen manchmal, dass du dich in die Prozesse mit einklingst und sagst, das und das würde ich so entscheiden. Und dass man einerseits jedem Mitarbeiter voll vertraut, dass er motiviert ist, diese Aufgabe zu erledigen und andererseits so weit nur eingreift, wie es möglich oder notwendig ist oder gewünscht ist. Das sind so die beiden Faktoren, die ich für am wichtigsten halte.
Und ist das so, dass ihr das von an, also war ich das von Anfang an bewusst, als ihr gestartet seid? Oder ist das auch was, was wo das Unternehmen, also gerade Startup, man hat immer das Gefühl, Startup, da ist das völlig normal, dass man hierarchielos und Bällebad und Buff und alles ist cool und kommen und gehen, wie du willst und lala, also so ähnlich. Ich überspitze das jetzt natürlich, aber wie du es beschrieben hast, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch nicht leicht ist und man da auch gerade als junges Unternehmen erstmal reinrutschen muss, weil man, ihr seid ja nur auch nicht schon seit 20 Jahren erfahren mit dieser Berufswelt, dass man da auch erstmal sich reinfühlen muss, wie, was man nur eben braucht oder eben speziell die eigenen Leute.
Ja, das muss man sich als Startup-Gründer immer sagen. Alles, was es in Startups gibt, hat auch ein bisschen seine Berechtigung. Also Startups würden das nicht tun, wenn das nicht funktionieren würde. Wenn du jetzt Leute zu Startups holst und du würdest die so in klassischen Hierarchien arbeiten lassen, dann würde das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Und ja, Startups haben eine ganz einfache Welt. So, wenn es nicht funktioniert, dann muss dieser Prozess, diese Aufgabe, das muss dann einfach sterben. Und das muss super schnell passieren. Du hast nicht jetzt Bestandskunden am Anfang. Alles, was schief läuft, muss so schnell wie möglich abgeschafft werden. Und deswegen stellt sich aus meiner Sicht gar nicht die Frage, wie man da reingeht. So, man geht eh, wenn man ein Startup gründet, hat man am Anfang, die ersten Ideen sind fast immer Murks. Wir wollten zum Beispiel am Anfang Gebäudewertermittlung automatisiert für Versicherungen machen. Das haben wir noch nicht einmal verkauft. Das interessiert auch niemanden. Aber die Ideen, mit denen man reingeht, sind meistens Quatsch. Und dann ist die Aufgabe von einem Gründer, so schnell wie möglich alles abzuschaffen, was Quatsch ist und was nicht funktioniert. Und dazu zählt aus meiner Sicht eben auch Hierarchien. Oder so starke Hierarchien.
Ja, krass. Klare No-Bullshit-Strategie quasi. Ich würde nochmal kurz zum Thema KI zurücklenken wollen, weil ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema, wenn man KI irgendwo liest in einem Titel von was auch immer, sei es im Podcast oder in der Zeitung oder wo auch immer, dass man da schnell, also so eine gewisse vielleicht Distanz hat oder Resistenz. Was denkst du, warum ist das so, dass so viele Menschen Angst vor den zwei Buchstaben K und I in der Kombination so haben?
Also warum? Das kann ich gar nicht so beantworten. Ich habe als Kind gern Star Trek geguckt. Und ja, man kann über auch die Evolution von solchen Fernsehsendungen einfach sehen, es gibt immer große Angstthemen. Und ich glaube, das Angstthema KI ist schon ein bisschen vorbei. Aber ich glaube, so der Grundtenor davon ist immer, oder meiner Meinung nach, ist immer Fremdbestimmtheit. Also ich habe etwas, was ich nicht verstehe, was in irgendeiner Form über mich oder mein Leben bestimmt. Und diese Angst ist wahrscheinlich gar nicht so unberechtigt. Also künstliche Intelligenz greift halt oft dann ein, wenn Menschen nicht mehr in der Lage sind, einfach oft aufgrund der großen Menge von Daten, irgendwie Daten auszuwerten. Zum Beispiel bei uns ist ein sehr gutes Beispiel. Das, was wir machen, ob du jetzt in einem Beflugbild sagst, wo sind die Gebäude, das kannst du auch einen Menschen machen lassen. Das hat eine ähnliche Genauigkeit. Wenn der trainiert ist, wird der so gut wie unsere KI. Aber das würde eben sehr, sehr viel Geld kosten und sehr lange dauern. Deswegen greift man auf rechnergestützte künstliche Intelligenzen zurück, die eben das Ganze wesentlich schneller können. Jetzt leben die Leute natürlich dann irgendwie ein bisschen in der Angst, dass da eine Entscheidung über ihr Leben getroffen wird, die sie A, nicht nachvollziehen und in die sie B, auch kein Mensch mehr eingreifen kann. Und ja, für viele Anwendungen lässt sich das aus meiner Sicht auch zeigen, dass diese Angst berechtigt ist, wenn es darum geht, dass Social Media massiv von solchen Algorithmen überwacht wird, Was, ja, dann verstehe ich, dass die Leute da ein bisschen ungehalten drüber sind. Und das sind sie wahrscheinlich zu Recht. Und um mal den größeren Bogen aufzumachen, da müssen, muss auch dann jeder Bürger sich irgendwie politisch aktiv eingreifen, um dafür zu sorgen, dass seine Daten bei ihm bleiben und dass seine Privatsphäre nicht in irgendeiner Art und Weise verletzt wird. Denn in Europa haben wir, Gott sei Dank, als humanistisch geprägte Entität irgendwie sehr, sehr viele Gesetze, die das beschützen. Und völlig zu Recht.
Ja, das trifft dich ganz gut. Ich habe es leider gerade nicht so ganz exakt vor Augen, aber ich hatte gestern über die T3N gerade so ein Zitat gelesen von wegen, wenn du über das urteilst, was du gar nicht kennst, das ist quasi kompletter Blödsinn, sinngemäß. Und ich finde, das geht ja in die Richtung, wie du es auch gerade beschrieben hast, dass man sich vor allem mit Dingen auseinandersetzen muss. Und mir ging das selber auch so. Klar, man ist ja erstmal so ein bisschen, oh Gott, was soll das alles, wo geht die Reise hin? Und lässt sich ja schnell auch vielleicht von anderen Eindrücken oder Meinungen lenken, was ja per se auch nicht falsch ist. Aber ich glaube, gerade im Sinne der eigenen Meinungsbildung, und das gilt sicherlich nicht nur für KI, sondern eigentlich für fast alles im Leben, ist es immer wertvoll zu schauen, was steckt denn dahinter, was soll das eigentlich? Und dann, wenn ich im Rahmen meiner Möglichkeiten ein Verständnis dafür bei KI, um Gottes Willen verstehe ich das auch nicht alles, aber zumindest kann man vielleicht eine klare eine Vorstellung davon bekommen, dass Siri mir jetzt nicht gleich, was weiß ich, hier was antun würde, sondern ja eigentlich eher unabhängig vielleicht von Datenschutzthemen, aber ich meine jetzt nur mal, oder euch eure KI erstmal nichts damit zu tun hat, dass Roboter die Welt übernehmen, sondern ein Werkzeug darstellen. Und ich finde irgendwo den Vergleich immer nicht schlecht. Eine Schaufel kann man zum Schippen nehmen. Damit kann man aber auch jemanden den Arm abhacken oder andere Körperteile. Von daher ist die Frage Werkzeug und andere Nutzvariante sicherlich an vielerlei Stelle zu stellen.
Genau. Und was man sagen muss, ist, dass vor Eingriffen in deine Privatsphäre bist du eigentlich durch Gesetze sehr, sehr stark geschützt, gerade in der EU. Und genau deswegen finde ich es schwer, dieses Werkzeug so zu verurteilen, weil das ist ein sehr cooles Werkzeug, was uns an unglaublich vielen Stellen hilft, was vor allen Dingen auch das Potenzial hat, uns ganz doll zu helfen. Sei es Medizin, sei es, also jeder Bereich unseres Lebens wird dadurch verändert werden. Und das wird erlauben, mit quasi, oder Experten zu skalieren. Du hast jetzt einen Arzt zum Beispiel. Wir als deutscher Staat haben unglaublich viel Geld da reingesteckt, dass der diese Ausbildung bekommt. Und den gibt es aber nur einmal. Das ist ein Problem. Und ich kann ja jetzt zum Beispiel mit Hilfe von künstlicher Intelligenz seine Fähigkeiten ausweiten und damit mehr Leuten helfen. Und warum die Leute davor Angst haben, das verstehe ich einerseits. Andererseits ist das nicht die Aufgabe der KI, sondern der Gesetzgebung. Und das übersteigt ein bisschen unser beider Gehaltsklasse, glaube ich, das zu machen.
Voll coole Gedanken. Ich habe auf der UMR, wenn wir trotzdem nochmal so ein bisschen bei den Facetten von KI eintauchen, auf der UMR Amica oder Amica, wie auch immer, getroffen, einen humanoiden Roboter. Ich fand es super spannend. Ich habe mich mit ihm, ja, ob man unterhalten sagen kann, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hatten wir irgendeine Art von Gespräch. Natürlich jetzt mal an dich als KI-Spezialisten hier gefragt, was hältst du von dieser Form von KI? Also wenn wir so eine Sachen, Algorithmen, wie auch immer, in auch Roboter und diese Art von mobiler Hardware, nenne ich es mal, einbauen. Hat das für dich dann eine andere Facette oder eine andere Komponente, vielleicht auch Gefahr?
Ja, super schwierige Frage. Ich würde mal das ein bisschen auseinanderbauen. Also ein Teil davon, was du ja gesagt hast, ist Unterhaltung. Und auch da sehe ich eher die positiven Seiten. Also es gibt unglaublich viele Leute in Deutschland, die super harten Job machen, die sich mit Leuten unterhalten, zum Beispiel Customer Service. Wir haben hier in Rostock ein unglaublich großes Callcenter mit 150 Leuten, glaube ich, die da arbeiten. Jeder, der jemanden kennt oder dasselbe schon mal gemacht hat, weiß, dass es ein super harter Job ist. Es wäre ja cool, wenn wir auch da Expertise skalieren könnten. Warum können wir das nicht automatisiert machen? Und aber auch da verstehe ich ein bisschen die Angst, dass zum Beispiel Leute ihre Jobs verlieren. Da würde ich gerne mal ein Beispiel nennen. Als man angefangen hat, Daten auszuwerten, zum Beispiel für Scouting beim Baseball, das waren die ersten, die das wirklich groß implementiert haben, war auch die Vorhersage, okay, ey, alle Scouts werden arbeitslos. Ist aber nicht passiert. Es gibt jetzt mehr Scouts als damals. Einfach, weil es gibt Aufgaben, die KI nicht kann. Und es wird auch, zumindest meine Abschätzung, ist natürlich schwer, wissenschaftlichen Fortschritt vorher zu sagen, aber es wird noch sehr lange so bleiben. Und deswegen würde ich mir da auch keine Sorgen machen. Also da sehe ich auch eher den positiven Aspekt. Wo ich einen negativen Aspekt sehe, so ganz meine ganz persönliche Meinung ist, bei dieser Verwässerung von wo ist ein Mensch und wo ist kein Mensch mehr davor. Ich persönlich würde es gerne wissen, wenn ich nicht mit einem Menschen rede. Ja, da sehe ich eher eine Gefahr, weil es gibt Dinge, die einfach von Menschen gemacht werden müssen. Und es muss immer klar sein, ob es eine Maschine oder ein Mensch ist, mit dem ich zum Beispiel interagiere. Und eine Sache, die uns die Evolution und die Natur gegeben hat, ist eben neben unseren kognitiven Fähigkeiten immer Moral und Ethik. Und das ist die Frage, so kann ich irgendeine Ethik- und morallose Entität auf andere Leute loslassen? Da ist meine Antwort nein. Denn das ist super wichtig, dass wir uns alle wie Menschen behandeln auch. Und die Frage ist für mich jetzt, kriegen wir das irgendwie für KI hin?
Da könnte ich natürlich jetzt der Spielverderber sein und sagen, haben alle Menschen auch eine gute Ethik oder die gleiche Ethik? Beziehungsweise, wo ist die Grenze da? Aber absolut spannend. Lass uns gerne dazu nochmal eine komplett eigene KI-Ethik-Folge machen. Finde ich auf jeden Fall unfassbar interessant. Und deswegen lohnt sich das einfach für mich auch immer, oder in meinen Augen immer, das einfach zu verfolgen und gar nicht jetzt zu sagen, wow, ich mach da mit, sondern einfach, ich interessiere mich mal dafür und ich lese mal hier was, ich höre mal da was. Ich frage auch mal einfach jemanden, also so wie wir jetzt auch so. Ich habe da um Gottes Willen keinen Schimmer von. Ich kann auch nur das konsumieren, was es irgendwie im Netz irgendwie auffindbar gibt. Aber wenn man dann mal die Möglichkeit hat, ja mit jemandem mal drüber zu sprechen, der das irgendwie auch gestalten kann oder ein technisches Verständnis davon hat, warum diese Chance nicht mal nutzen. Thema technische Entwicklung beziehungsweise Möglichkeit überhaupt dazu. Immer wieder ploppt natürlich dieses Infrastrukturthema MV aus und so weiter und so fort, Netzempfang und sowas, aber das ist ja weit nicht alles, dass wir im Zug nach wie vor nur Tetris spielen können und nicht mal telefonieren. Du hast vorhin die Unis erwähnt und dass das eigentlich ganz gute und oder sehr, sehr gut ausgebaute Quellen mittlerweile für nicht nur Wissenschaft generell ist, sondern auch diese Konversion, so wie bei euch, Richtung Wirtschaft, Richtung, wie geht's dann weiter? Wie weit sind wir, wenn wir vielleicht auch wirklich solche konkreten technischen Projekte uns mal anschauen? Ist MV da solide aufgestellt und was bräuchte es vielleicht noch, damit wir mehr auch so ein innovativer Hub als Bundesland, sag ich mal, sein können oder werden können?
Also ist Mecklenburg-Vorpommern dafür gut aufgestellt? Nein, das ist ja gar nicht meine persönliche Meinung. Es gibt genügend Kennzahlen, die das zeigen. Es gibt kein Unicorn aus MV. Es gibt, wir sind, glaube ich, Platz 15 im Gründen überhaupt. Davor das Jahr waren wir 16 und haben das als großen Erfolg gefeiert. Also der Bundesländer, wir sind Vorletzter. Frauen sind immer noch oder gründen zu wenig. Das heißt, auch da gibt es irgendwo begrenzende Faktoren. Ich will das aber gar nicht schlecht reden. Es gibt so viele Leute, die auch so super technische Produkte unterstützen, wie wir es haben, dass wenn ich jetzt versuchen würde, auch nur die Hälfte zu nennen, würde ich sehr viele vergessen. Wenn man sich diese Frage stellt, sind wir gut aufgestellt? Das ist ja das, was ich eben zum Beispiel gesagt habe, dann geht es immer um den Vergleich. Sind wir besser aufgestellt als die anderen Bundesländer? Dann ist die Antwort wahrscheinlich nein. Wir müssen aber einfach alles tun, um da irgendwie dran zu bleiben. Also wir müssen die Universitäten stärken, wir müssen auch Leute zum so Gründerstories mal erzählen. Ich kann ja mal was Spannendes erzählen. Ich wollte Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ich werde jetzt nicht so spezifisch, die wollte ich noch zu Deeper holen, die wollte ich noch einstellen. Ich habe aber offensichtlich so doll und lange erzählt, wie cool Selbstständigkeit ist, dass die sich jetzt selbstständig machen. Und ich sehe das in meinem persönlichen Umfeld, dass sich auch so die Einstellung zum Gründen überhaupt irgendwie geändert hat. Und jetzt ist einerseits natürlich die Frage, wie schaffen wir eine Infrastruktur? Da ist, glaube ich, schon echt viel passiert. Wenn man jetzt allein die Möglichkeiten, die die Universität anbietet, sieht und wie die sich entwickelt haben, dann ist da unglaublich viel passiert. Und für mich, der Hauptfokus ist jetzt darauf, wie schaffen wir es, die Leute auch zum Gründen zu bewegen? Wie schaffen wir es, dass die Leute nicht hier weggehen? Wie schaffen wir es, dass die Leute sich trauen, ihre Ideen umzusetzen?
Und wie?
Ja, gute Frage. Wie? Also ich glaube, der Hauptfaktor ist, dass man sieht, dass es nicht schlimm ist. Also ich würde beides versuchen irgendwie zu erzählen. So die coolen Stories und auch die Fuck-up-Stories. Wenn es gibt ja auch in MV Firmen, die einfach nicht funktionieren. Die Idee von Startup ist, lass uns mal gucken, ob das funktioniert. Und manchmal oder im Schnitt oft, würde ich in die Kategorie oft einsortieren, funktioniert es nicht. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist auch wichtig für eine Gründungskultur, dass man vielleicht auch, dass es Seriengründer gibt. Wenn das erste Startup nicht funktioniert, dann so, wie mache ich dann weiter, wenn ich mich erstmal getraut habe? Weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute vom Gründen abhält. Also das wäre meine Idee, wie kriegt man Leute zum Gründen? Erzähl die Geschichte von Gründern.
Wohin geht eure Reise als Deeper? Ihr seid habt gegründet, ihr habt euch ein großes, cooles Team aufgebaut, ihr seid hart, ihr seid ja quasi ein Scale-Up, würde ich behaupten. Es geht also weiter, die Frage ist, wohin und welche Rolle spielt MV dabei für euch?
Ja, es geht natürlich deeper, ne? Ja, ich sehe das auch so. Wir sind jetzt über diese Phase, funktioniert das hinaus? Also die Sache, die wir da gebaut haben, diesen digitalen Zwilling, das funktioniert am Markt. Das können wir auch zeigen. Wir haben extrem auch große und coole Kunden. Ich darf zum Beispiel E.ON sagen, ich darf manche nicht sagen. Also wir helfen einem der größten PV-Projektierer überhaupt, seine PV-Anlagen auf die richtigen Dächer zu finden mit unserem digitalen Zwilling. Wo geht die Reise hin? Natürlich nach Europa. Also wir waren jetzt gerade auf der Intersolar, das ist die größte Solarmesse Europas, und haben da mit Leuten aus ganz Europa geredet. Und der liebe Joscha und ich sind jetzt dabei, die Leute abzutelefonieren. Aber es geht konkret nach Niederlande und Frankreich zum Beispiel, weil die das eben auch interessiert, und nach Italien. Ja, wie wichtig ist MV dafür? Da muss man realistisch sein. Es wird irgendwann auch mal ein Office von Deeper geben, was nicht in MV ist. Einfach, weil es geht natürlich darum, die talentiertesten und die motiviertesten Leute wollen wir bei Deeper haben. Und die wird man irgendwann nicht mehr aus MV ziehen können. Aber wir sind drei, oder wir als Gründer sind sehr, sehr heimatverbunden. Und das wird auch so bleiben. Also du kriegst sie hier nicht weg, die Leute. Wenn die einmal hier am Strand gelegen haben, ja, also das ist eine Richtung. Natürlich, Teile von Deeper werden sich aus MV rausbewegen müssen, weil es nicht anders geht. Teile werden aber auch hier bleiben. Und wir werden auch Leute hierher holen. Das haben wir auch schon gemacht, dass Leute quasi aus der Fremde, sage ich jetzt mal ganz böse, hierher gekommen sind. Und wir versuchen, diese beiden Dinge so zu balancieren, dass es natürlich gut für Deeper, aber auch gut für die Region ist.
Perfektes Stichwort für meine letzte Frage, wie immer. Wer oder was ist ein Lokalheld für dich?
Ja, wer ist ein Lokalheld? Ich habe einen Lokalheld im Kopf, der gar nicht von hier ist. Rateh Patayet, der war Nationaltrainer für die syrische Nationalmannschaft im Thai-Boxen und trainiert jetzt hier Kinder. Super cooler Typ. Es hat jetzt nichts mit Gründen zu tun, aber googelt den, der ist super cool.
Jakob, vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeiten hatten, jetzt hier so vis-à-vis quatschen zu können. Vor allem über diese Themen. Wir haben ja gemerkt, wir könnten da richtig, richtig deep werden. Boah, jetzt habe ich den auch rausgeholt. Super. genau, also wie gesagt, da draußen, ich kann es nur empfehlen, setzt euch mit dem Thema auseinander. Ich finde es cool, wie deine Haltung zum Bundesland MV so ist, also als Gründer, Persönlichkeit selbst, auch als Uni-Absolvent, als Techie, als Familienmensch etc. Und gerade jetzt in dieser Phase der Erweiterung, also nicht nur zu sagen, ja, okay, wir gründen hier, also selbst das hätte ja schon woanders sein können, wie wir ja festgestellt haben, sondern auch zu sagen, selbst jetzt in diesem Expansionsstep zu sagen, nein, das Herz sozusagen, der Kern bleibt hier und manche Gliedmaßen muss man nun mal ausstrecken, damit sie weiterkommen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Deswegen finde ich persönlich coole Haltung und cooles Commitment zu MV und absolut spannend, diese ganze technologische Welt mal dadurch auch hier anzusiedeln irgendwo, dass wir hier nicht nur über Kuhacker, Strand, Hotel und weiß ich nicht was sprechen, sondern wirklich auch mal sagen, wow, hier werden Dinge, sag ich mal, produziert, kann man ja eigentlich so sagen, die eine ganz neue Facette haben, in einer anderen, in dem Fall vielleicht virtuellen Welt, und dass das von hier kommt und damit vielleicht auch hier bleiben kann, finde ich persönlich sehr cool. Deswegen ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst und bis bald.
Ja, danke, dass ich hier sein konnte. Also wenn du das jetzt schon so aufgemacht hast, dann würde ich auch gerne nochmal Danke sagen. Einerseits natürlich an dich, aber ich glaube, das geht an die ganze Region, denn wir haben gesagt, wir bleiben hier und bauen hier den Arbeitgeber, mit dem wir uns wohlfühlen. Und dann hat die Region ja auch entsprechend geantwortet, hat gesagt, ey, hier sind 100 Leute, die dir dabei helfen, die man gar nicht alle aufzählen kann. Und andererseits natürlich danke auch an alle unsere super tollen Mitarbeiter. Denn wir haben hier in einer, eigentlich, wir haben es eingangs gesagt, nicht für Deep Tech gemachten Region was gebaut, was zum Beispiel die Europäische Raumfahrtbehörde toll findet. Und ja, ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen kollektiv auf die Schulter klopfen. Also danke für die Einladung.